Mir gegenüber sitzen Christine und Maria Rauscher und meine erste Frage an Sie ist, seid ihr immer pünktlich?
Ja, wir sind sehr pünktlich, das stimmt, das hat man mitgenommen.
Ich auch, höchstens mal die 5 Minuten vielleicht, aber ich versuche immer, vielleicht sogar überpünktlich zu sein.
Eine Stunde, 2 Menschen, im Gespräch auf Bayern 2. Daniela Arno trifft
Christine und Maria Rauscher, aufgewachsen unter Turmuhren.
Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Christine und Maria Rauscher. Ihr seid aus der Dynastie des Turmuhrenherstellers Rauscher in Regensburg und seid in 4. Generation in dieser Angelegenheit unterwegs. Ihr habt gerade gesagt, ihr seid pünktlich. Kommt es wirklich daher, dass ihr immer mit Uhren zu tun hattet?
Wahrscheinlich schon irgendwo, weil bei uns hängen natürlich auch überall Uhren im ganzen Haus. Also ich sag jetzt mal, in jedem Zimmer, Esszimmer, Schlafzimmer. Und natürlich waren meine Eltern auch sehr, sehr pünktlich. Und es wurde einem so vorgelebt und dann natürlich ist man selber sehr pünktlich.
Vielleicht muss man klarstellen, Christine, du bist in der Firma gerade und bist unter anderem zuständig für Export. Was machst du noch?
Also ich kümmere mich hauptsächlich auch um den privaten Markt. Also es gibt ja diesen öffentlichen Markt der Kirchen und Diözesen und politischen Gemeinden und ich kümmere mich noch um den privaten Markt, also wenn es jetzt um Schulen geht zum Beispiel oder eben Privatanwesen, zum Beispiel ein Reitstall oder dergleichen, wo man auch eine Turmuhr möchte.
Aber es geht immer um große Uhren. Jetzt gleich die Gegenfrage zu dem, was ihr gemeint habt, mit dass überall Uhren hängen. Sind das dann auch in der Wohnung immer so große Uhren oder habt ihr da kleinere, die ihr gar nicht selber gemacht habt?
Richtig, also wir haben natürlich kleine. Das sind kleine mit so einer Glashaube drüber, die sind 30 Zentimeter und sowas fertigt man nicht.
Genau, und Christine, wir sagen wieder du heute, das müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern nochmal sagen. Das haben wir die ganze Woche schon gemacht, in unserer Generationenwoche. Und irgendwie hat sich's jedes Mal ergeben auf dem Weg ins Studio, dass plötzlich es hieß, es wäre schöner, wenn wir du sagen. Also von daher, Maria, du bist die Jüngere, Christine ist deine Tante, Jahrgang 69, du bist Jahrgang 2000 und die Jüngere. Wie nah bist du gerade am Uhrenwerk dran?
Im Moment habe ich noch mein Studium in Wien, das gerade in den letzten Zügen steht, aber ich bin natürlich oft zu Hause und ja, habe das eigentlich schon mein ganzes Leben lang ja immer in mir drinnen sozusagen. Also ich bin noch nicht in der Firma angestellt, aber ich bin quasi immer nah dran sozusagen.
Du hast Architektur studiert und fängst jetzt in München an. Was wird das genau sein? Und natürlich die Frage, hat es auch was mit Uhren zu tun?
Es hat nichts mit Uhren zu tun. Also ich möchte erstmal Erfahrung sammeln in dem Bereich, was ich jetzt auch 4 Jahre lang studiert habe. Das ist in einem Generalplanungsbüro in München. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn ich erstmal da noch Erfahrung sammle. Das kann auch nie schlecht sein, gerade im Bauwesen. Wir haben ja viel mit dem Bau zu tun und Kirchen. Da ist es auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung, glaube ich.
Ja, du bringst wahrscheinlich gutes Wissen mit und dann wiederum von der Arbeit, wenn du später in die Firma gehst, auch gutes Wissen aus diesem Architekturbüro. Jetzt will ich natürlich mal wissen von euch beiden, was ist die prominenteste Uhr, die ihr eure Fabrik je gemacht hat?
Oh, das ist schwierig. Also wenn man jetzt natürlich sitzt man jetzt in München, die wichtigste Uhr eigentlich für uns in München ist eigentlich die Theatinerkirche, weil da hat mein Urgroßvater 1950 die 6 Zifferblätter geliefert und die mechanischen Turmuhren. Und das war für ihn ein richtig großer Erfolg. Und mein Vater hat jetzt diese Uhr zusammen mit uns eben auch renoviert vor ein paar Jahren, als eben die Theatinerkirche eingerüstet war. Und das war ja auch da, wo du, Maria, sogar mitmontiert hast, gell?
Richtig, ja, das war so eine Ehre für mich, weil ich weiß es vom Opa, der hat das so oft erzählt, immer die Theatinerkirche und uns Bilder gezeigt. Und genau da habe ich dann gearbeitet in der Firma, im Sommer war das, und durfte mit nach München fahren und die fertigen Zeiger montieren. Meine Schwester hat ein paar Wochen vorher die Ziffernblätter montiert und ich habe die Zeiger dann anbringen dürfen.
Sag uns mal, wie groß ist so ein Zeiger und wie macht man das überhaupt?
Ja, der Zeiger, das ist immer schwierig. Wir sprechen immer vom Durchmesser des Zifferblatts. Und deswegen ergibt sich daraus die Größe des Zeigers. Das Zifferblatt in der Theatinerkirche ist ca. 3,20 Meter.
Also dann ist es auf jeden Fall irgendwas wie so 1,50 Meter in jedem Fall. Wie bringt man den hoch? Also was musstest du da genau machen?
Wir sind da mit einem Lastenaufzug von außen am Gerüst. Also die ganze Kirche wurde in der Zeit restauriert, also auch gestrichen. Deswegen war das eine sehr große Baustelle. Wir sind dann mit den Zeigern quasi hochgefahren und haben die dann innen, das haben dann natürlich die Mitarbeiter gemacht von der Firma, die sich da natürlich viel besser als ich auskennen. Ich habe da mehr mit zugeschaut, also schon auch ein bisschen Hand angelegt, aber es wurde dann von innen erstmal montiert und außen stand jemand. Also es war schon viel Aufwand, hat schon einen halben Tag gedauert auf jeden Fall.
Ihr habt auch den alten Peter, glaube ich, repariert, oder?
Ja genau, das war jetzt erst vor kurzem, weil die Zeiger durch einen Sturm haben die sich ja verkantet. Und da mussten wir halt die Zeiger demontieren. Das ging allerdings über Kletterer. Also das waren dann so Profikletterer, die haben die Zeiger nach unten gebracht. Und wir haben es dann renoviert, zusammen mit dem Denkmalsamt, dass da ja nichts zu viel wegrenoviert wird. Und dann wurden sie eben wieder montiert.
Ja, ihr sagt, dass man dann mit dem Seil da hochkommt oder angeseilt wird. Wir hatten ja diese Woche schon den Alexander Huber und seinen Vater Thomas Huber. Und die haben ja erzählt, dass in den 50er Jahren es noch nicht wirklich eine gute Seilsicherung gab. Wie sind denn ursprünglich mal die Dinger da hochgekommen?
Also da gab es keine Seilsicherungen. Es war tatsächlich, wir haben noch so alte Fotos. Die Gerüste waren ja auch ganz andere. Da wurden die eben einfach mit einem Seil hochgezogen. Haben wir aber heutzutage auch noch auf den Baustellen. Also wenn manchmal kein Aufzug vorhanden ist, dann werden die Zifferblätter über das Seil einfach nach oben gezogen. Also unten festgemacht und dann über.
Aber befestigt werden sie dann wie?
Also die Zifferblätter haben alle außen kleine Löcher, also so ja, Bohrlöcher. Und durch die werden ja dann auch die Befestigungsschrauben gesteckt. Und an so einem Loch kann man das Zifferblatt dann entweder befestigen oder in der Mitte, was eigentlich natürlich sinnvoller ist, weil dann ist einfach solider die Befestigung. Also dass sie in der Mitte durch die Mittelbohrung werden es befestigt.
Ihr habt ja ein Unternehmen, das wirklich mit ganz vielen Familienmitgliedern arbeitet. Also auch deine Schwestern sind dabei, Christine, deine Cousinen und so sind alle sozusagen in den Startlöchern da mitzumachen. Braucht es eigentlich so viele Rauschers, weil das Geschäft noch so gut läuft?
Naja, also das Geschäft läuft schon gut, weil es eben einfach eine Nische ist, sag ich mal. Und wir sind ja nicht viele. Und man würde schon für alle irgendwo einen Platz finden, aber natürlich jeder hat jetzt auch keinen Platz. Also alle können es nicht mitmachen.
Ich glaube auch, man muss beachten, dass es für Außenstehende, glaube ich, nicht der Beruf ist, an dem man als erstes denkt oder wo ich jetzt sage, ich bewerbe mich genau bei Turm und Rauscher, was sie natürlich immer alle gern machen können. Aber dadurch, dass wir halt alle die Geschichte haben, meine Geschwister, meine Cousinen, wir sind halt alle wirklich dort in Regensburg aufgewachsen, haben das immer gesehen, waren fast täglich bei Oma und Opa in der Firma und deswegen, glaube ich, braucht man da schon die Familie, die da mitwirkt sozusagen oder das weiterführt.
Wie viele Leute sind denn überhaupt in der Firma?
15 sind wir, genau. Aha. Und dann eben meine beiden Schwestern und mein Schwager. Und mein Papa, der läuft natürlich schon durch die Werkstatt.
Aber nochmal ernsthaft gefragt, wie ist denn der Markt? Weil ich meine, jetzt reden wir über Uhren, auch die Theatina, Alter Peter. Ihr habt ganz viel in Regensburg gemacht. Das sind ja Sachen, die sind da und die müssen ja dann im Zweifel halt repariert werden. Aber gibt es überhaupt neue Aufträge?
Ich sag mal, der Großteil besteht schon aus Renovierungen. Das ist schon richtig. Also wenn die Türme eingerüstet werden, dann werden die Türme auch gemacht. Also 80% sind Renovierungen und 20% Erneuerungen. Zeiger werden öfter erneuert, weil das einfach ein Sicherheitsrisiko ist, wenn da was runterfällt. Und natürlich gibt es schon viele Gebäude. Also man muss sagen, unser Geschäft ist natürlich kein regionales mehr, sondern schon lange ein überregionales und internationales Geschäft. Und deswegen sind wir eigentlich schon guter Dinge, weil einfach, auch wenn es jetzt vielleicht mal in Bayern ein bisschen weniger renoviert wird, so weltweit sind wir eigentlich schon auch sehr gut aufgestellt.
Maria, du bist 24, also du hast aber schon den Plan, dass du das dann irgendwann auch mal machen willst, wenn du mit deiner Architektur an einem bestimmten Punkt angekommen bist und auch tatsächlich weiter dieses Turmuhrenwerk betreiben möchtest.
Ja, total gerne. Also es wird auch immer von meinen Eltern und von der ganzen Familie eigentlich gesagt, dass uns die Türen offen stehen und jeder ist herzlich willkommen, einzusteigen in die Firma. Und ich habe das schon lange auch überlegt.
Ich gestehe ja, ne, dass ich in der Vorbereitung so erst dachte, Turmuhren, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Und wie man vielleicht merkt, ich bin echt neugierig geworden. Ich finde es echt ein spannendes Thema, mit dem man sich ja sonst gar nie so auseinandersetzt.
Ja, das stimmt natürlich oftmals. Also ist es so, da begegnet man Leuten oder zumindest als ich jung war, hieß es dann oft, was machen deine Eltern? Ja, wir machen Turmuhren, habe ich halt dann so gesagt. Und dann wurde ich schon bemitleidet. Dann hieß es ja, also wie kann man davon leben? Und da war ich noch nicht, wie man so schön sagt, auf Bayerisch gewappelt genug, dass ich jetzt da stolz irgendwie erzähle, wie toll unser Beruf ist und unsere Firma. Heutzutage natürlich ist es was anderes. Wenn mir jemand noch so kommt und sagt, ja mei, Turmuhren, wie kann man davon leben? Dann sage ich, ja, fahr mal durch die bayerischen Dörfer, da steht überall eine Kirche. Mhm. Und selbst, sagen wir, wenn die nicht immer renoviert werden. Also die Turmuhr, das ist also ein Kulturgut, das gehört zum Bauwerk dazu. Mhm. Selbst wenn jetzt die Kirche vielleicht als solche dann anders genutzt wird, bleibt die Turmuhr.
Christine Rauscher und ihre Nichte Maria heute zu Gast in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Sie stammen aus der Turmuhrenwerksdynastie Rauscher in Regensburg. Und ich schaue jetzt zu Christine, Jahrgang 69. Ihr seid drei Schwestern und du arbeitest im Betrieb. Ich würde aber gern mich jetzt zurückbeamen mit dir in deine Kindheit. Musstet ihr schon ganz früh lernen, die Uhr zu lesen?
Gar nicht. Also ich kann mich an sowas gar nicht erinnern. Mein Papa, der also eigentlich hat uns nie gezwungen, irgendwas zu machen. Im Gegenteil, der war immer ganz stolz auf seine Mädels. Wir waren einfach dabei. Also man lebt da einfach in dieser Firma und die Mitarbeiter gehören auch irgendwie zur Familie. Also wir sind zu gar nichts gezwungen worden. Wir sind einfach da rumgewuselt wie alle anderen.
Bei dir auch so gewesen, Maria?
Ja.
Ja, könnt ihr mal beschreiben, wie das so war? Also gerade vielleicht erstmal bei dir noch, Christine, weil das ist ja eine andere Generation gewesen, da gibt es ja vielleicht auch Unterschiede. Wie hat man sich das vorzustellen? Du sagst, ihr habt da auf dem Gelände gewohnt, da war die Fabrik. Nimm mich mal mit und beschreib's mir, was da passiert.
Also ich sag mal einfach, klar, aufstehen in der Früh, Mama macht Frühstück, Mama war schon im Endeffekt auch für den Haushalt zuständig, dann Schule. Und wenn wir mittags nach Hause gekommen sind, hat die Mama immer gekocht. Und ich sag mal, wir sind natürlich, wenn wir heimkommen, ist es so ein großer Hof. Und dann kommt man natürlich schon ins Gespräch mit den Mitarbeitern. Oft habe ich eine Freundin mitgebracht, dann hat man gegessen, dann sind wir in den Hof, haben im Hof gespielt oder in dem Garten. Ich sag mal eins, ich kam mir sehr frei vor. Also mir kam das riesig vor als Kind. Ich fand das toll, weil ich war natürlich auch bei meinen Freundinnen auch schön, die haben halt ihre Wohnungen gehabt oder klar, ihre Häuser. Aber ich war schon immer stolz, ich habe das schon bemerkt, was für ein Riesenareal mir da zur Verfügung steht. Was haben wir verstecken gespielt hinter irgendwelchen großen Zifferblättern. Natürlich, da haben wir uns gegenseitig dann nicht mehr gefunden, ist schon logisch. Also es war schon lustig. Also es war schon ein sehr freies, großzügiges Aufwachsen.
Und das heißt, es war wirklich ein bisschen ein Abenteuerspielplatz?
Ja, totaler Abenteuerspielplatz. Natürlich, und wir sind natürlich auch viel geschimpft worden dann. Von meinem Opa. Wir waren ja dann auch drei Generationen, Opa, Eltern und wir. Und dann die Mitarbeiter und meine Großeltern haben schon geschimpft, mein Opa. Also wenn wir zwillt waren und jetzt haltet die Arbeiter nicht vom Arbeiten auf und jetzt rein mit euch oder ihr stört's. Also das war dann schon, ein bisschen sind wir natürlich schon auch geschimpft worden.
Aber stand tatsächlich auch immer die Fabrik im Mittelpunkt? Also war das auch immer Thema? Also letztlich hat sich alles darauf ausgerichtet?
Schon eigentlich. Also man muss sagen, mittags wurde dann nur immer übers Geschäft, haben wir gesagt, geredet. Also dann, ob man einen Auftrag bekommen hat, ob man einen nicht bekommen hat, über die Mitarbeiter. Also da ging es wirklich viel ums Geschäft. Mhm. Wir Kinder haben dann natürlich uns zurückgehalten. Da hat mein Vater gesprochen mit seinem Papa, wurde natürlich oft hitzig auch diskutiert. Und nichtsdestotrotz muss ich sagen, also Wochenende oder auch die Abenden haben schon der Familie gehört. Also da konnte man das schon auch ausblenden. Ja, aber schon sehr, sehr viel Firma.
Wie gesagt, Christine, Jahrgang 69. Maria, du bist Jahrgang 2000. Wie vergleichbar ist das? Wie war es bei dir?
Schon auch ähnlich, obwohl ich ja jetzt nicht direkt in der Firma auf dem Gelände, wie Christine gerade gesagt hat, aufgewachsen bin.
Also ihr seid Tante und Nichte, nur noch mal zum Klarstellen.
Ja, und für mich, also ich bin ja nicht direkt dort aufgewachsen, aber wir hatten natürlich jeden Tag was damit zu tun. Wir sind auch viel nach der Schule oder vor allem nach dem Kindergarten zu Oma und Opa gekommen und da waren dann oft auch meine ganzen Cousinen, Cousins.
Also deine Kinder, Christine.
Genau. Ja, und wir sind halt alle so eng aufgewachsen und auch wirklich schon bei Oma und Opa auch viel und haben da genauso gespielt, also sind da auch rumgelaufen. Und
war ja fast schon so eine Kita-Gruppe, oder? Neun ja, seid ihr, oder? Also, neun Enkelkinder?
Genau, die Oma hatte schon viel zu tun mit uns.
Das ist
war
richtig.
Viel los.
Ja. Aber weil ihr das sagt, mit welchem Frauenbild seid ihr groß geworden? Ihr seid ja beide jetzt, du bist schon lange im Beruf und in der Firma, du gehst jetzt in den Beruf der Architektin. Was war denn das Frauenbild, mit dem ihr groß geworden seid?
Das ist ganz eine interessante Frage, weil tatsächlich habe ich immer noch im Hinterkopf eine Anekdote, also mein Papa, der wurde bemitleidet, weil, also erstes Kind war eine Tochter, zweites Kind auch Tochter. Und dann kam das dritte Kind auf die Welt und dann haben sie ihm wirklich gesagt, oh mein Georg, das tut mir jetzt wirklich leid. Oder,
also, schon krass, ja, ne?
Schon
in den 60er
krass,
Jahren.
Also
ne?
Ist wirklich, wirklich schlimm für dein Geschäft, dein armes Geschäft. Und mein Vater, das haben wir ja nie mitbekommen zu dem Zeitpunkt. Wir haben gemerkt, wir werden richtig geliebt von unseren Eltern. Und er hat immer alles für seine Töchter getan. Er hat uns wirklich, oder er liebt uns wirklich über alles. Und das Tolle ist dann, dass diejenigen, die am lautesten geschimpft haben oder uns bemitleidet haben oder ihn, die teilweise auch Geschäfte gehabt haben und Söhne, deren Söhne haben das nicht übernommen, sondern eben sein Geschäft ist ja weitergegangen, obwohl er drei Töchter hat.
Und wie hast du es erlebt, Maria? Also das heißt, du hast trotz der Rolle der Oma und der Mutter gelernt, dass du eben auch genauso Gutes kannst wie ein Mann.
Auf jeden Fall.
Maria, bei dir?
Ich sehe das ganz genauso und ich habe das auch immer vom Opa gehört. Der hat das genauso uns immer wieder erzählt, dass die ganzen Leute so ungefähr vor seiner Tür standen und gesagt haben, das wird ja nichts mit der Firma. Und dann hat er drei so tolle Töchter bekommen und ich finde das schon schön. Also ich bin schon in dem Bild aufgewachsen, dass es eigentlich von drei so tollen Töchtern von meinem Opa geführt wird und natürlich mein Papa auch mit eingestiegen ist. Aber auch meine Mama so zu sehen, die wirklich sehr hart arbeitet dafür und sehr viel gibt für die Firma, das lässt mich natürlich als Tochter schon auch sehen, oh, als Frau kannst du schon viel erreichen und kannst auch eine Geschäftsfrau werden oder ja.
Christine, wie war das denn bei den Kunden dann? Also einerseits die Nachbarn haben gesagt, was willst du mit deinen drei Töchtern? Das habt ihr bewiesen, dass das geht. Aber was haben auch die Kunden am Anfang gesagt? Weil das ist ja auch nun tatsächlich was, also ihr kommt ja mit schweren Sachen daher, also wirklich haptisch mit schweren Sachen. Was haben die Kunden gesagt?
Eigentlich sind wir durch die Bank gut aufgenommen worden. Man muss natürlich jetzt schon dazu sagen, also so toll das auch ist mit uns drei Schwestern, mein Schwager ist ja wirklich auch eingestiegen. Also sehr früh schon, er ist jetzt auch schon 30 Jahre im Geschäft, ist er unser Geschäftsführer. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Mischung, weil jetzt, ob es jetzt Lieferanten sind oder Mitarbeiter oder dergleichen, da sind wir Frauen sehr ausgleichend und mein Schwager ist der fürs Harte.
Also, okay, da sind die Rollen dann doch wieder klar geregelt.
Ja, da sind es dann doch wieder ein bisschen klar geregelt. Ja, ja, ja.
Wie ist es denn gekommen, dass ihr euren Namen Rauscher behaltet?
Ja, also ich habe meinen behalten. Meine Kinder heißen so wie mein Mann. Und bei dir war es ja so, das kann ich jetzt sagen, weil da warst du noch nicht auf der Welt. Meine Schwester ist streng. Und sie hat gesagt zu meinem Schwager, die Kinder sollen halt auch Rauscher heißen, weil da steigt bestimmt jemand
tatsächlich
ein.
Tatsächlich.
Hat sie sich durchgesetzt.
Aber das heißt, deine Kinder müssten den Namen Rauscher annehmen im Zweifelsfall?
Ja, das ist auch ganz eine gute Feststellung. Das würde mein Vater wollen, weil die Jüngste will auf jeden Fall einsteigen, heißt aber eben nur Jean und nicht Rauscher. Und da müssen wir schauen, ob die dann den Namen ändern muss.
Es ist schon immer noch streng bei den Rauschern.
Ein bisschen streng ist es auch noch.
Ist ja auch irgendwo ein Name, der für die Firma steht.
Ist eine Tradition,
klar. Wie hoch, also man merkt es so ein bisschen oder ich glaube es zu merken, wie viel Stolz ist, also das kann man immer schlecht beziffern, aber ich spüre so doch eine große Portion Stolz auch bei euch.
Ich denke schon, also wo ich es immer merke ist, mein Vater hat uns immer eingetrichtert, dass also das Image einer Firma das Allerwichtigste ist. Also er hat immer gesagt, seid ihr stolz und ihr müsst das Bild dieser Firma bewahren. Alles andere ist nicht so wichtig. Also mal einen Auftrag, einfach mal, ich sage mal, ein Nullsummenspiel zu machen, weil man jetzt irgendwo, lieber verdient man mal nichts. Aber Hauptsache, das Image der Firma ist bewahrt. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, ich habe das auch so aufgenommen und ich bin da auch extrem stolz drauf und das ist so was Besonderes. Also ich habe das auch in meinem Umfeld von keinen Freunden so gehört, dass sie so aufgewachsen sind wie ich jetzt zum Beispiel. Und ich finde das so was Besonderes. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie stolz ich bin, dass ich so eine tolle Familie habe, die so ein Familienunternehmen weiterführt. Und deswegen finde ich das auch sehr wichtig, dass das weitergeführt wird.
Wie reagieren denn deine Freundinnen und Freunde, wenn du sagst, ich komme aus einer Turmuhrendynastie?
Die finden das alle total toll. Also die sind dann alle eigentlich mit dem Satz, also immer der gleiche Satz, ach, das muss ja auch jemand machen, die Turmuhren. Da kommt man ja eigentlich nicht drauf, wer das macht. Und dann sind sie immer, ja Wahnsinn, dass das genau deine Familie sozusagen macht.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Daniela Arno trifft
Christine und Maria Rauscher. Turmuhrenfabrikantinnen.
Da mussten Sie jetzt beide schmunzeln, ne? Warum?
Ja, so Fabrikantinnen, das hört sich schon so. Ja, also da stellt man sich jetzt schon mal eine größere Fabrik vor. Also unser Gelände.
Ja, auf der Homepage steht Fabrik, also ihr seid ja in gewisser Weise eine Fabrik.
Das kommt auch daher, die Firma ist ja 1920 gegründet worden, da konnte man sich nur dann Fabrik nennen, wenn man tatsächlich was hergestellt hat. Und das haben wir halt jetzt einfach im Firmennamen so behalten.
Ich will nochmal zurückkommen auf den Song, den wir gehört haben, This Generation. Da ging es auch um Stolz, um Proudness. Wir haben darüber gesprochen vor der Musik. Und ich möchte gerne erzählen, dass ihr gerade während der Musik darüber gesprochen habt. Und das fand ich interessant und würde einfach nochmal fragen. Christine, du hast gesagt, dass du eigentlich mit dem Wort Stolz wenig anfangen kannst. Und Maria schon. Könnt ihr das nochmal erläutern?
Ja, ich finde, wenn jemand zu mir sagt, ah, da bist du aber stolz auf deine Kinder, sage ich, nee, weil für mich ist Stolz so etwas, also ich kann ja nur stolz sein auf Dinge, die ich gemacht habe. Und die Kinder, wenn die irgendwas erreicht haben, dann ist es ihr wirklich ihr eigenes Ziel, das sie geschafft haben. Und von daher finde ich das so eigenartig, warum ich stolz sein soll auf den Erfolg meiner Kinder. Also finde ich ein bisschen komisch.
Also aber bei dir? Ich verstehe schon, was du meinst, aber ich bin schon aufgewachsen damit, dass ich stolz bin auf die Firma, weil der Opa schon immer sehr viele Geschichten erzählt hat, gerade dass es auch mal nicht lief irgendwie eine Zeit lang, also als er sich das Ganze nochmal wieder aufgebaut hat, neu alles neu strukturiert hat, und da bin ich schon stolz drauf, stimmt, auf ihn. Also natürlich habe ich jetzt keinen Beitrag dazu bis jetzt groß geleistet, aber ich bin stolz auf euch, auf die Firma.
Ja, nee, das stimmt schon, da hast du recht, genau.
Ja. Und Christine, auf dich selber bist du auch nicht stolz?
Ja, das finde ich halt auch so. Wahrscheinlich störe ich mich einfach nur an dem Adjektiv an sich. Nee, also eigentlich, weil das ist alles ganz normal. Man hätte es immer besser machen können. Also ich finde schon, da muss man schon ein bisschen selbstkritisch sein. Man kann alles doch, man kann schon alles noch besser machen.
Das heißt, hohe Ansprüche, die Christine an sich und andere hat. Ihr seid groß geworden im Mehrgenerationenhaushalt, beide gewissermaßen, mit der Fabrik immer auch nebendran. Was sind die Vorteile von Mehrgenerationenhäusern? Ich komme auch noch auf die Nachteile.
Ja, also ausgelebte Emotionen, das ist der absolute Vorteil. Und man lernt wirklich miteinander umzugehen. Und gerade auch Respekt finde ich ganz wichtig. Ist ein wichtiges Wort zum Beispiel, dass man eben lernt, mit der älteren Generation zu leben und sie so zu respektieren. Ich finde auch immer, dass der Respekt an sich mit den Generationen immer mehr abgenommen hat, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, weil wir reden halt jetzt noch offener, als mein Vater mit seinen Eltern gesprochen hat. Und ihr, Maria, ihr redet ja noch mal einen Ticken offener mit uns, als wir jetzt mit unseren Eltern vielleicht mal geschimpft hätten oder uns auseinandergesetzt hätten. Also das ist schon der Vorteil.
Maria, wie wertvoll ist für dich dieses Mehrgenerationenhaus?
Sehr wertvoll, da ich eigentlich alle meine Charaktereigenschaften darauf aufgebaut habe, wie ich aufgewachsen bin. Dadurch, dass ich in so einer großen Familie groß geworden bin und fast täglich irgendwie meine Cousinen gesehen habe, meine Geschwister natürlich, und dann bei Oma und Opa zu Hause in der Firma, das hat mich komplett geprägt.
Was sind das für Charaktereigenschaften?
Ich glaube, ich bin sehr offen und kann sehr gut auf Menschen zugehen und Ich bin sehr begeisterungsfähig.
Die wichtigste, ganz eine wichtige Eigenschaft ist wirklich die Kommunikationsfähigkeit. Ihr könnt alles wirklich gut einfach reden, also miteinander reden.
Und wir sind alle schon, es war auch natürlich ja nicht immer harmonisch alles, aber daraus lernt man ja auch. Also wir sind alle so unterschiedliche Charaktere und das baut ja einen auch wieder als Mensch sozusagen. Und
das zum Beispiel auch streiten, das ist, finde ich, ja auch ein wichtiges Thema. Also viele können ja gar nicht mehr streiten oder wollen es nicht. Und wir können alle gut streiten und dann versöhnen wir uns wieder.
Und ist der Streit also dann was Positives? Gibt es auch irgendeinen Nachteil von dem Mehrgenerationenhaus oder auch von dieser Familie, die so eng zusammensteht?
Also erstmal, Streit finde ich wirklich positiv, finde ich immer positiv. Lieber streiten als nicht aussprechen. Und der Nachteil ist ja dann auch das Gleiche, dass man vielleicht einfach oftmals zu emotional ist, also jetzt natürlich auch in Bezug auf die Firma, da wird halt immer alles sehr schnell emotional, was eigentlich jetzt in jeder anderen Firma nicht möglich wäre. Also da müsste man sich manchmal ein bisschen mehr zurücknehmen.
Maria, was würdest du sagen, was dein Nachteil ist?
Schon genau das, dass natürlich, dass man die Firma da als Ganzes einfach nicht rausnehmen kann, wenn man sich streitet, also wenn man jetzt in der Familie streitet.
Also es geht wirklich fast immer dann um die Firma auch?
Ja, es ist dadurch, dass es die Familie ist, die da drinnen steckt, das aufgebaut hat, ist es natürlich ständig ein Teil, auch der Familie, also auch privat, weil das ja eigentlich das ganze, also das ganze Leben dreht sich ja darum.
Im Endeffekt muss man sich so vorstellen, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Baustelle ist, die funktioniert jetzt, sagen wir mal nicht, und dann war der Mitarbeiter da dort und dann wird dann der Schuldige gesucht. Also es wird immer vielleicht eher so versucht, Schuldzuweisungen schnell mal zu machen. Das wird natürlich dann wieder zurückgenommen, aber so,
das ist immer das der Nachteil. Natürlich durch die Nähe ist man, traut man sich mehr Emotionen, als wenn man eben nicht so verwandt und so nah wäre. Ne?
So ist es, genau.
Das ist auf jeden Fall der Fall. Es ist so, dass du gerade, Maria, in Wien studiert hast. Du bist jetzt fertig und fängst eben im Januar in München an mit dieser Stelle beim Architekturbüro. Bewusst weit weggegangen erstmal. Also so weit ist es auch nicht, aber ein bisschen weiter weg.
Ja, Wien hat mich schon immer als Stadt begeistert und ich bin schon immer sehr fokussiert gewesen auf Kultur, Gebäude. Also deswegen habe ich mir auch Architektur ausgesucht und Wien ist natürlich da ja, prädestiniert dafür, dass man in so einer Stadt Architektur studiert. Aber ich habe trotzdem auch mal einen kurzen Abstand gebraucht. Ich glaube, das ist auch wichtig für die eigene Entwicklung. Ich finde, das kann man am besten, wenn man woanders studiert mal oder einfach woanders gelebt hat.
Christine, du hast in Paris gelebt. Das war deine Flucht sozusagen, ja, deine vorübergehende.
Totale Flucht, weil wir sind natürlich in jungen Jahren nicht so rausgekommen wie die jetzige Generation. Und ich habe diese Anonymität geliebt. Also es war einfach toll, weg zu sein. Und ich wollte weg und ich wollte auch nie einsteigen.
Und wieso nach Paris?
Ja, ich weiß auch nicht. Das hat sich halt so ergeben. Ich habe Französisch gehabt in der Schule und dann gab es dieses Erasmus-Programm. Damals war ja noch ganz neu für Studierende. Und da habe ich gedacht, ach, gehe ich nach Frankreich. Natürlich, diese lockere Art zu leben, laissez-faire, das hat mich schon fasziniert und fand ich dann einfach interessanter als jetzt England oder Italien.
Und warum wolltest du nie einsteigen?
Ja, weil dann schon meine beiden Schwestern drin waren in dem Geschäft und weil mich das eingeschränkt hat, dieses Regensburg. Also ich fand mich da schon irgendwo gehemmt. Und natürlich auch die Freunde, die ich früher hatte, das war irgendwie alles eigenartig. Und da habe ich gesagt, nee, da muss ich jetzt raus. Das kann jetzt nicht sein, dass das alles war.
Wie lange warst du weg?
4 Jahre war ich alleine in Paris und danach habe ich meinen Freund geheiratet. Der hat dann in Paris gearbeitet und da habe ich nochmal 2 Jahre in Paris gelebt, genau.
Und was war der Wendepunkt?
Ja, ich habe halt tatsächlich bemerkt, dass ich da auch nur eine Nummer bin in dieser Firma, wo ich gearbeitet habe und wahrscheinlich Nummer 1230. Und das war mir natürlich nicht genug. Mhm. Und meine Familie hat mir natürlich tatsächlich dann sehr gefehlt. Und dann habe ich halt meinen Papa gefragt, ja, darf ich kommen? Gibt's was für mich? Und ich habe jetzt nicht gesagt, ich habe mich getäuscht oder was, sondern ich bin natürlich auch mit offenen Armen empfangen worden. Natürlich kommst du, natürlich, natürlich. Und dann habe ich halt eben so ein bisschen dieses internationale Geschäft aufgebaut.
Du hast auch interessanterweise, du hast gerade vorhin erzählt, Maria, dass du eben ab und zu auch schon gejobbt hast in der Firma. Du hast im Orphée, ein bekanntes Restaurant, gearbeitet und nicht in der Firma. War da keiner beleidigt, anstatt dass sie in der Firma hilft, die jetzt im Orphée bedienen? Ja?
Stimmt eigentlich, ja. Aber natürlich hätte mir jetzt die Firma wahrscheinlich nicht das bezahlt, was ich jetzt wollte. Weil dann hätte halt mein Papa gesagt, ja, arbeitest halt mit oder was, hätte ich mitgeholfen. Und da hat uns mein Papa schon ein bisschen protegiert. Ja, nicht, dass wir was Falsches machen, da waren wir ja noch jünger. Nee, da muss ich ihn mal fragen, ob er da nie das komisch gefunden hat. Nee, also da durfte ich schon arbeiten.
Und war dieser Ort für dich auch was Besonderes, der dich geprägt hat? Weil es ist ja jetzt wirklich kein 0815-Restaurant, sondern wirklich ein schönes französisches Restaurant mit Hotel, in dem natürlich auch Künstler verkehren und so weiter.
Ja, das hat mich total geprägt. Ich habe plötzlich von heute auf morgen unzählige Menschen kennengelernt, die mich dann auch auf der Straße angesprochen haben. Also da war ich dann bekannt wie ein bunter Hund und das hat mir natürlich gefallen. Klar, die ganzen Schauspieler, die dann nach dem Theater ins Orphée kommen sind oder die Galeristen und einfach auch die ganzen anderen Kellner. Also das war richtig, also das war ja der Nabel der Kultur in Regensburg damals.
Ist auch tatsächlich einfach so eine Sache, dass man den Horizont erweitern muss, ne?
Auf jeden Fall. Also das war optimal.
Maria hat es in Wien getan.
Ja.
Du in Paris und im Orphée.
Ja, auf jeden Fall.
Habt ihr denn aber heute, Christine, vor allem deine Generation, noch Sehnsüchte, wieder wegzukommen? Oder ist für dich klar, also du bist jetzt eben Mitte 50, ist für dich klar, das ist jetzt für mich einfach die letzte Station?
Beruflich. Ja, genau. Auch gute Frage. Man wird tatsächlich genügsamer, hört sich jetzt komisch an. Natürlich fahre ich gerne in Urlaub und woanders hin. Aber dadurch, dass ich im Beruf schon auch oft im Ausland war, also jetzt auch außereuropäisch, ich habe in Amerika Uhren aufgebaut, war in Japan und in Tokio, bin ich eigentlich jetzt total glücklich in Regensburg.
Wenn ich dazu kurz was sagen darf, bei der Hinfahrt hier ins Studio hat mir die Christine auch erzählt, dass es ihr jetzt schon fehlen würde, wenn sie jetzt nicht mehr dort arbeiten würde. Also es wäre schon komisch.
Ja, wäre ganz komisch. Ja. Und mein Papa ist ja immer noch ein bisschen in der Werkstatt. Meine Mama hat bis zu ihrem Tod wirklich vergoldet. Und man hat gemerkt, wie das fit hält. Das hört man ja immer wieder. Und schon alleine aus dem Grund kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich jemals aufhöre zum Arbeiten.
Da hast du noch viele Jahre vor dir, Maria. Ja. Bist heute 24. Wer weiß, wie lange das noch geht.
Ja, wird wahrscheinlich schon noch lange gehen, hoffentlich.
Heute zu Gast in 1:1 der Talk zwei Menschen, nämlich Christine und Maria Rauscher aus der Familie des Turmuhrenherstellers Rauscher. Regensburg ist eure Zentrale sozusagen. Wir haben auch schon kurz über Regensburg gesprochen. Erstmal die Frage, wie viele Uhren hängen auf Türmen in Regensburg von euch?
45.
45, das hättest du die Zahl auch gewusst, Maria?
Ungefähr.
Weil ich habe gesehen, dass du die Stirn so ein bisschen gerunzelt hast, als ich es gefragt habe. 45?
Ja, weil mein Vater das immer wieder sagt, so einmal im Monat.
Und die prominentesten?
Rathaus.
Mhm. Ja. Dann der Brücke, glaube ich, die Tore
genau,
auch.
Ja. Brückturm, Ostentor, Emmeram, genau.
Christine, du hast gesagt, du warst dann bekannt in der Kulturszene, aber wart ihr nicht eh schon bekannt, weil ihr die Turmuhrenleute seid?
Nee, gar nicht. Also
ist es nicht so, dass ihr als Dynastie durch einen Ort lauft und alle sagen, ah, die Rauschers.
Nee, also das ist unser Ziel vielleicht für die Zukunft, dass man uns mehr kennt. Aber wir sind halt vielleicht auf Social Media zu wenig unterwegs oder dergleichen. Nee, man kennt uns eigentlich nicht, weil es wahrscheinlich einfach nicht von öffentlichem Interesse ist, wer die Uhren macht.
Du hast gerade gesagt, dass auf Social Media ihr nicht so seid. Wäre das was, Maria, wenn du einsteigst, wo du sagst, so, da müssen wir jetzt ran, unsere Generation?
Ja, würde ich schon sagen. Also wir sind da natürlich viel mehr mit aufgewachsen und das ist einfach so präsent in der heutigen Zeit und man sieht, wie viel man dadurch eigentlich erreichen kann oder wie viel Reichweite man dadurch bekommt. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man mehr den Fokus noch auf nicht unbedingt nur Social Media, aber auch auf Außenmarketing-Werbung setzt, dass man da noch präsenter wird bei der jüngeren Generation auch wieder, also die Generation, die nachkommt.
Habt ihr denn auch schon was in Richtung digital gemacht? Also, dass ihr auch den digitalen Markt bedient?
Also digitale Uhren machen wir gar nicht. Das ist tatsächlich eine ganz andere Technik. Also unsere Zifferblätter sind einfach analog. Mhm. Aber die Antriebstechnik dahinter, also gut, das ist natürlich auch ein Zeigerwerk, aber der Computer, der das Ganze steuert, das ist natürlich eine reine digitale Sache. Das sind elektronische Komponenten, die eben wiederum von uns selbst entwickelt werden. Und mein Schwager zum Beispiel programmiert die ganze Software für diese Computeruhren. Mhm.
Was ich mir ja so gedacht habe, ist, dass, als du gerade von Social gesprochen hast, Maria, das wäre ja ein super Spot, wenn man so am Seil hängt für Insta, so ein Insta-Spot, den man zur Verfügung stellt, während man gerade so einen Zeiger irgendwie verschiebt oder so. Also sowas braucht man ja für Social eigentlich,
das
Motive,
stimmt.
Ne?
Ja, absolut. Und je verrückter, glaube ich, desto besser.
Also ich würde mal sagen, das wäre verrückt genug, natürlich nur aufwendig auf jeden Fall.
Das stimmt.
Aber generell, du hast auch vorhin schon erzählt, Maria, dass du stolz auf den Opa bist, weil der irgendwie nochmal Neues gemacht hat, als es mal gar nicht so gut die Firma stand. Was ist denn modern heute für diese Fabrik? Also wie muss man mit der Moderne gehen?
Ja, es ist natürlich wichtig, immer mit der Zeit zu gehen und da finde ich, muss man auch viel mehr noch auf Digitalisierung setzen und das ist natürlich in einem handwerklichen Betrieb nicht auf den modernsten Standards und gerade im Verwaltungsbereich kann man da schon noch sehr viel machen. Also da gibt es einiges.
Christine, was würdest du sagen, was braucht eine Turmuhrenfabrik, um modern zu sein?
Ich denke hauptsächlich andere Kundschaft. Vielleicht, dass man tatsächlich versucht, diesen privaten Markt noch mehr voranzubringen. Wir haben zum Beispiel Studenten gehabt von der Regensburger OTH. Die haben Seminararbeiten über unsere Firma geschrieben, war sehr interessant, haben das ganze Marketing durchleuchtet und man könnte noch viel mehr aus unserer Firma rausholen, eben für den privaten Markt. Natürlich nicht nur regional, sondern eben international. Klar kann ich zum Beispiel einen Online-Shop machen für kleine Turmuhren, ob es jetzt innen oder im Außenbereich sind, aber die eben tatsächlich völlig individuell angefertigt werden zu einem guten Preis.
Wie ist denn euer Auslandsgeschäft? Du bist dafür zuständig, Christine. Also wo läuft es? Wo läuft es vor allem gut?
In Libyen interessanterweise. Da haben wir einen extrem guten Abnehmer, also einen Großhändler, der alle Moscheen mit Uhren bestückt. Beziehungsweise es gibt sehr viele Uhrentürme oder Moscheen mit nicht funktionierenden Uhren. Und da renovieren wir momentan eine nach der anderen. Also da haben wir bestimmt schon 20 verschiedene Projekte gemacht in Libyen. Also im arabischen Raum läuft es generell gut.
Und ganz blöd gefragt, also früher, ich habe Bilder in eurer Chronik gesehen, da wurde mit dem Holzwagen, ja, der gezogen wurde, wurden die Uhren ausgefahren. Wie ist das bei solchen Sachen? Fahrt ihr da mit? Also gehen dann eure Monteure mit oder wie läuft das?
Ganz verschieden, aber ist eigentlich schon so, dass mein Schwager, also Marias Papa, hingefahren ist vor Ort und hat dann diese Turmuhren aufgebaut. Mit Helfern, die das dann natürlich im Laufe der Zeit lernen. Jetzt zum Beispiel in Libyen können die das natürlich mittlerweile selber. Aber mein Schwager war auch 2-3 Mal schon in Libyen, Benghazi und in Tripolis und hat die Uhren mit aufgebaut.
Libyen ist der eine Markt. Wo ist es sonst noch gut?
Wir haben in Taiwan und in Thailand haben wir auch sehr gute Großabnehmer, die wirklich viele unserer Komponenten kaufen. Also diesen sogenannten Uhrencomputer, der Außenuhren antreibt. Das ist auch ein sehr guter Markt.
Bist du dann auch immer viel im Ausland, wenn du für Export zuständig bist? Oder wird Export aus Regensburg herausgemacht?
Ja, jetzt wird er schon aus Regensburg rausgemacht. Vielleicht jetzt sind die Kinder natürlich außer Haus. Darf ich jetzt wieder ein bisschen rumfahren? Aber früher war ich schon viel unterwegs. Also wie gesagt, im außereuropäischen Ausland hauptsächlich dann.
Aber für euch beide ist Regensburg schon Heimat, oder?
Schon,
gell? Absolut.
Doch, ja. Jetzt freuen wir uns auch auf Weihnachten, gell? Da,
ja.
Da werden wir alle zusammen. Ja, wir haben immer zusammen gefeiert, also die Großeltern. Meine Mama ist eben letztes Jahr leider gestorben, aber jetzt feiern wir dann entweder bei der einen Schwester, also bei der Ingrid dieses Jahr, und dann bei mir oder bei der anderen Schwester. Da kommen eben alle.
Mit der ganzen Großfamilie, also alle Cousinen.
Ich frage neugierig, wie viel seid ihr?
16 sind wir dann.
Ja.
Gibt es dann wirklich von jedem für jeden ein Geschenk oder habt ihr da irgendeinen Deal, dass man zieht oder so?
Wir haben immer unter uns Cousins, Cousinen, haben wir immer gewichtelt, jetzt die letzten Jahre. Und wir haben natürlich von Oma und Opa dann immer so jeder ein großes Geschenk bekommen sozusagen.
Aber da hat es ausgeschaut früher, also wie ihr Kinder klein wart. Da gibt's, also ich glaube, das wäre echt mal auch ein Social-Media-Beitrag wert. Die Kinder, wie die rumgewuselt sind und was da Geschenke gegeben hat, meine Eltern.
Ich habe ja vorhin gesagt, ist eigentlich eine Kita-Gruppe. Ne? Ja,
das also war total
hat die Größe einer Kita-Gruppe.
Ja, genau.
Definitiv.
Ja. Und wild und laut war. Unser Weihnachten ist immer laut.
Ja.
Ich merke schon, es ist wirklich einfach für euch Regensburg und die Umgebung ganz wichtig, ne?
Ja, definitiv.
Aber trotzdem, ihr verbindet Moderne und Tradition. Du hast eine Frankreich-Liebe, hast du die auch, Maria?
Ein bisschen, ja. Ich war auch schon in Frankreich länger. Also ich war mit 13 schon das erste Mal für 2-3 Monate in Frankreich und habe da einen privaten Austausch gemacht mit einem Mädchen und habe dann dort gewohnt. Und es war schon Wahnsinn, also dann schon mit 13 in ein Land zu gehen, wo ich die Sprache noch nicht so gut konnte. Und jetzt letztes Jahr habe ich auch noch mal 3 Monate ein Praktikum gemacht in Südfrankreich in einem Architekturbüro und fand es schon sehr prägend auch.
Zu Gast bei Daniela Arno auf Bayern 2.
Christine und Maria Rauscher, Uhren für die Ewigkeit.
Christine ist die Tante, Maria ist die Nichte und Uhren für die Ewigkeit bedeutet, ihr habt eine Turmuhrenfabrik, seid beide in gewisser Weise beschäftigt damit oder dort beschäftigt. Wie lange hält denn wirklich so eine Uhr, wenn kein Sturm kommt?
Ja, man kann sagen, so 30 Jahre schon. Also immer im Rhythmus der Renovierung, sagen wir mal, die Türme werden alle 25, 30 Jahre eingerüstet, dann wird auch die Uhr überholt, aber so lange halten die schon.
Und was ist eure älteste Uhr?
Oh, also die jetzt noch nicht renoviert worden
oder,
ist.
Oder, naja, aber die am längsten hängt schon. Schon repariert, aber die am längsten hängt.
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, dass es die Theatinerkirche ist. Mhm. Weil vor 1950,
haben wir vorhin drüber gesprochen, ne?
Genau, da waren halt schon auch Uhren jetzt, natürlich Rathaus und so weiter, Regensburg. Aber die Theatinerkirche, das ist schon eine der ganz alten für uns jetzt.
Und es wäre ja auch nicht gut, wenn man die gar nie reparieren müsste, ne? Da wäre euer Geschäft schlecht.
Ja, aber manche wundern sich schon, wenn eine Waschmaschine schon nach 5 Jahren kaputt ist und dann kriegen wir die Anrufe von den Mesnern und dann heißt ach, jetzt geht das Schlagwerk nicht. Und dann haben wir gesagt, na gut, das Schlagwerk ist jetzt 40 Jahre alt, das geht jetzt nicht. Ich habe gesagt, ja, nach 40 Jahren, vielleicht sollten wir es mal austauschen.
Vielleicht könnt ihr mir Maria erklären, was ist ein Schlagwerk?
Ein Schlagwerk ist dafür da, dass der Hammer schlägt an die Glocke. Also das ist das akustische Zeitzeichen. Mhm. Wir haben ja sozusagen die Zifferblätter mit den Zeigern und innen drinnen Schlagwerk, Viertelstundenschlagwerk und zur Stunde schlägt es dann auch nochmal.
Das heißt, zur Stunde sind ja immer, glaube ich, insgesamt 4-mal plus dann noch die Anzahl der Stunden.
Richtig, genau,
der
so
Uhrzeit.
Ist es. Genau.
Und baut ihr auch die Glocken?
Nee, also die Glocken werden ja von einem Glockengießer gegossen.
Und es wird dann einfach kombiniert. Ihr
genau,
sprecht
aber
euch
wir
da
kümmern
dann
uns um die ganze Glockentechnik schon. Also wir machen die Klöppel, wir machen die Joche, Glockenstühle, Läutemaschinen. Das machen wir schon. Glockentechnik sozusagen.
Eine Uhr für die Ewigkeit. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Maria. Wenn du in die Zukunft schaust, glaubst du, dass es wirklich funktioniert, dass du noch Enkelkinder haben wirst, die auch in der Fabrik sein können oder in der Firma sein können?
Das wäre natürlich schön. Also das wäre, glaube ich, die Traumvorstellung von allem, vor allem vom Opa, glaube ich. Und irgendwer muss ja auch die Uhren erhalten. Mhm. Also wie Christine gerade erzählt hat, die müssen ja nach einer gewissen Zeit restauriert werden, renoviert werden. Und das muss ja irgendwer weitermachen.
Und dafür steht ihr zur Verfügung. Ich würde insgesamt gern fragen, Maria, du bist eben 24. Die Weltlage ist sehr fragil. Es gibt, glaube ich, schon viele Ängste in der Bevölkerung, auch bei den Jungen. Wie geht's dir damit? Also jetzt mal ganz weg von den Uhren, sondern mal insgesamt zu sagen, heute als junge Frau, im Gegensatz vielleicht auch zu Christine, wie blickst du auf die Gesamtsituation?
Ich versuche mich da ehrlich gesagt nicht so sehr auf negative Sachen zu konzentrieren. Man darf da natürlich nicht immer wegschauen, was ich auch nicht tue. Ich kann natürlich in meiner Position auch nicht so viel dazu beitragen, glaube ich, die Welt zu verbessern. Das ist auch immer so ein großes Wort. Aber natürlich macht man sich irgendwo seine Gedanken. Ich versuche trotzdem immer positiv zu bleiben. Das habe ich auch immer so mitbekommen im Leben, dass man optimistisch ist. Und ich sehe jetzt auch nicht meine Zukunft vor mir irgendwie zusammenbrechen, sondern bin da schon optimistisch.
Christine, wie geht's dir mit der allgemeinen Weltlage?
Ja, man merkt, wir haben die gleichen Gene. Also ich bin auch ein absolut positiver Mensch natürlich und man versucht immer aus den ganz negativen, schlimmen Nachrichten vielleicht noch einen Ticken irgendwie was Positives rauszuholen oder keine Positivität, sondern vielleicht eine Herausforderung, das heißt Herausforderung zu sehen, was anderes draus zu machen. Und natürlich bemühe ich mich schon in meinem kleinen Haushalt, in meiner kleinen Welt was Positives beizutragen. Mhm. Kein Auto fahren, weniger fliegen.
Also einfach wirklich auch zu versuchen, ein Vorbild zu sein.
Schon, genau. Mhm.
Habt ihr, glaube ich, auch, wenn ich es richtig verstanden habe, in dem Gespräch so gelernt, ne? Dass Vorbildsein auch wichtig ist. Ich hätte zum Schluss unseres Gesprächs jetzt noch ein paar Fast Facts, wo ich hoffe, dass ich von euch noch eine Antwort bekomme. Nämlich, die allererste Turmuhr von euch war wann?
1920.
Da wurde die Fabrik gegründet, ne?
Ja.
Und dann ging sie auch gleich auf den Turm.
Schon.
Dann, wie viel Gewicht hat denn so eine Turmuhr?
Die mechanischen 500 Kilogramm, die neueren 10.
Aus wie vielen Teilen besteht eine Turmuhr?
4.
Okay, welche Turmuhr von euch ist von hier aus am weitesten weg?
Neuseeland.
Gut.
Hast du nicht gewusst?
Ich bin gar nicht so schnell.
Ich bin zu schnell, gell?
Christine ist so schnell.
Und jetzt noch natürlich die als entscheidende Frage, was kostet eine Turmuhr so im Schnitt?
Ah, das kann man nicht schnell beantworten, weil das ist ja von klein bis groß, von 3.000 oder sagen wir 4.000 Euro bis 30.000.
Also 30.000 ist dann die ganz große. Plus Montur?
Ja, eher plus.
Also wir hören zwischen 5.000 und 30.000 Euro und angefangen hat alles mit dem Ur-Urgroßvater von dir, Maria, und deinem Urgroßvater,
ja, genau.
Christine. Und der hat ein Gedicht geschrieben und ich würde gerne dich als Ur-Urenkelin bitten, magst du es uns vorlesen?
Sehr gerne. Ich zähl die Zeit und schlag die Stund und geb euch Leid und Freude kund. Ich pendle hin und pendle her. Wenn ich noch bin, seid ihr nicht mehr.
Vielen Dank, wenn das nicht ein schönes Schlusswort ist. Ich sage ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr hier gewesen seid. Ich sehe schon, Christine hat ein bisschen Tränen in den Augen. Das ist
sehr süß.
Sehr, sehr schön gelesen. Ja, vielen Dank. Ich wollte nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, dass wir uns geduzt haben und das haben wir die ganze Woche schon. Und es hat sich wirklich in jedem Gespräch einfach vorher ergeben, dass aufkam, wollen wir nicht lieber du sagen. Ich sage da danke für euer Vertrauen, Christine und Maria Rauscher. Und danke, dass ihr heute hier wart.
Danke.
Dankeschön.